Du treuer Herr, in diesen schönen Tagen, die wir erleben dürfen, empfinden wir auch so manche Last in unserem Leben und in dieser Welt, in ihrer ganzen Trostlosigkeit so schwer. Und da sind wir so froh, dass du trösten kannst, der Gott allen Trostes. Und dass du uns dein Wort gibst, das uns aufrichtet, ermutigt und auch so viele Glaubenszeugnisse aus den vergangenen Jahrhunderten, wo Menschen dies erlebt haben, uns bezeugen. Gib uns dieses Aufrichten und dieses Erquicktwerden von dir heute Morgen und zeig auch uns, wie wir andere aufrichten dürfen. Durch dich, durch den Hinweis auf deinen wunderbaren ewigen Trost. Amen.
Wunderbar, das zu wissen, aber der Herr ist immer noch größer. Alles, was uns ängsten mag, alles, was uns bedrücken mag, alles, was uns Kummer macht, was uns Sorgen macht, der Herr ist immer noch größer. Er hat den Überblick, er hat es unter seiner Kontrolle. Ich darf Ihnen wieder einige schöne Lieder in Erinnerung rufen und Sie einfach immer wieder reizen, dass Sie daheim wieder Ihre Bücher in die Hand nehmen und schauen. Es ist so neben der Bibel das Herrlichste, was es gibt, diese Lieder, diese Glaubenszeugnisse. Ein Lied von Georg Neumark, das Sie sicher auch kennen, wer nur den lieben Gott lässt walten. Er war auch im Dreißigjährigen Krieg einer, der alles verloren hat. Er wollte nach Königsberg zum Studium und das Land war sehr unsicher. Man wusste nicht, wie man die Strecke bewältigen kann. Flugzeuge gab es noch nicht, ICE gab es auch noch keine. Es gab nur eine Kutsche oder Reiter irgendwo, um das Land zu durchqueren. Man schloss sich einer Handelsgruppe an, weil allein war man verloren. Aber auch das hat nichts genützt. Er wurde ausgeraubt, er hat nur sein nacktes Leben gerettet und kam schließlich noch nach Kiel zu einem Landsmann, der ihn aufgenommen hat, ein Pfarrer Becker. Aber er sagte, ich habe selber nichts, ich kann dir nicht weiterhelfen. Du kannst mal bei mir wohnen, ich will mal schauen, wie es weitergeht. Und der Neumark wusste sich in Gottes Hand. Und wie schließlich dieser Pfarrer Becker ihm noch eine Hauslehrerstelle besorgt hat, da hat er dieses wunderbare Lied gedichtet. Der Herr hat weitergeholfen und er wusste, wer nur den lieben Gott lässt walten und hofft auf ihn alle Zeit, den wird er wunderbar erhalten, ohne alle Not, nein, in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut. Was helfen uns die schweren Sorgen, die bemühen und belasten uns immer wieder? Was hilft uns unser Weh und Ach? Was hilft es, dass wir alle Morgen beseufzen unser Ungemach? Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit. Deshalb herrliches Angebot, eine herrliche Pflicht für uns Christen, die Sorgen dem abzugeben, der immer noch größer ist. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen. Verricht das Deine nur getreu und trau des Himmels reichem Segen. So wird er bei dir werden neu. Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. Erfahren, durchlitten, erlebt in aller Not und Traurigkeit. Davor sind wir auch nicht gescheit, befreit. Aber der Herr hilft wunderbar durch. Ein weiteres Lied, das Sie alle hoffentlich auswendig kennen. Ich stehe in meines Herrn Hand. Ein Lied von Spitta. Was gibt es Größeres, als das zu wissen? Ich stehe in dieser Hand und da kann mich nichts rausreißen. Da will ich drinbleiben bis zu meinem letzten Atemzug. Nicht Erdennot, nicht Erdentand. Auch die Dinge, die uns heute so groß und wichtig erscheinen, die sind noch nur Tand im Blick auf die Ewigkeit, soll mich daraus vertreiben. Und wenn zerfällt die ganze Welt, wer sich an ihn und wen er hält, wird wohl behalten bleiben. Er ist ein Fels, ein sicherer Hort. Und Wunder sollen schauen, die sich auf sein wahrhaftig Wort verlassen und ihm trauen. Er hat's gesagt. Und darauf wagt mein Herz es froh und unverzagt. und lässt sich gar nicht grauen. Und was er mit mir machen will, ist alles mir gelegen. Sein Wille soll geschehen. Ich halte ihm im Glauben still und hoff auf seinen Segen. Denn was er tut, ist immer gut. Und wer von ihm behütet ruht, ist sicher aller Wegen. Und meines Glaubens Unterpfand ist, was er selbst verheißen, dass nichts mich seiner starken Hand soll je und je entreißen. Was er verspricht, das bricht er nicht. Er bleibet meine Zuversicht. Ich will ihn ewig preisen. Dass ich diese Sicherheit habe, diese Gewissheit, diese Geborgenheit, nichts kann mich dieser Hand entreißen. Nicht die schlimmste Krankheit, nicht böse Menschen um mich her, nicht irgendein Unheil, das mir widerfahren mag. Ich bleibe in dieser Hand meines Herrn. Und Paul Gerhardt sagt es in einem wunderbaren Lied: Warum sollte ich mich denn grämen? Selbst wenn alles weg ist, was mir bisher Sicherheit, Freude, einfach mein Leben war, habe ich doch Christus noch. Wer will mir den nehmen? Wer will mir den Himmel rauben, den mir schon Gottes Sohn beigelegt im Glauben? Und dann sagt er ganz deutlich: Gut und Blut, Leib, Seel und Leben ist nicht mein. Gott allein ist es, der es gegeben. Will er es wieder zu sich kehren, nehm er es hin, ich will ihn dennoch fröhlich ehren. Schickt er mir ein Kreuz zu tragen, dringt herein Angst und Pein, sollte ich drum verzagen? Der es schickt, der wird es wenden. Er weiß wohl, wie er soll all mein Unglück enden. Und dann diese zwei letzten Verse, die liebe ich ganz besonders. Und die sind auch in einer Traurigkeit, wenn wir in Depressionen sind, ein ganz großer Halt und Trost. Herr, mein Hirt, Brunn aller Freuden, du bist mein, ich bin dein, niemand kann uns scheiden. Ich bin dein, weil du dein Leben und dein Blut mir zu gut in den Tod gegeben. Du bist mein, weil ich dich fasse und dich nicht, o mein Licht, aus dem Herzen lasse. Lass mich hingelangen, da du mich und ich dich ewig werd umfangen. Was haben wir ein großes Ziel vor uns, wo wir wissen, hier diese Erde ist nicht unsere Heimat, wir haben eine wunderbare Heimat noch vor uns. Und ein letztes Lied, die lieben Eidlinger Schwestern, das ist schön, dass ihr gerade da seid, das Lied von der Schwester Helga Winkel. Was haben wir alles mit diesem Lied erlebt? Herr, weil mich festhält deine starke Hand, vertraue ich still. Dieses Lied hat so vielen Menschen Trost und Hoffnung und Frieden geschenkt. Ich denke ganz besonders an eine liebe Freundin. Sie war lang bei mir im Chor, kam in die Gemeinde und dann kam die Nachricht, sie ist sehr schwer erkrankt. Es war eine unheilbare Krankheit. Sie war Stationsschwester gewesen im Robert-Bosch-Krankenhaus, hatte mit großer Liebe und Hingabe ihre Kranken versorgt. Und jetzt war es, sie konnte diesen Dienst nicht mehr tun. Es war eine schnell fortschreitende Nervenkrankheit, wo die Nerven abgestorben sind, das Gefühl immer mehr nachgelassen hat. Und ich erinnere mich an den letzten Geburtstag, wo wir sie besuchten, ein paar miteinander. Sie saß in ihrem Elektrorollstuhl. Sie konnte kaum mehr den Knopf drücken, so schwach waren die Finger. Sie konnte kaum mehr sprechen, auch das Stimmband war gelähmt. Und wir wussten, sie singt so gerne. Und wir wollten ihr ein Lied singen. Und ich habe versucht, sie zu fragen, was wünschst du dir, Brigitte? Was dürfen wir dir singen? Und nach vielen Anläufen verstand ich das Lied: Herr, weil mich festhält deine starke Hand. Dein Wille, Herr, ist gut. Sie war so geborgen darin, der Herr macht's recht. Und wenn er mir jetzt alles durchstreicht, mein Leben total umkrempelt, wenn ich niemand mehr helfen kann, sondern im Grund für andere eine Last bin und nichts mehr sagen kann, nichts mehr wirken kann, ich weiß, der Herr macht's recht und ich bin geborgen, ich vertraue ihm. Ist auch die Zukunft meinem Blick verhüllt, vertraue ich still, seitdem ich weiß, dass sich dein Plan erfüllt, vertraue ich still. Sehe ich nicht mehr als nur den nächsten Schritt. Mir ist's genug. Mein Herr geht selber mit. In diesem Vertrauen, in dieser Geborgenheit ist sie wenige Wochen später heimgegangen. Und deshalb, wenn ich dieses Lied singe, kommt mir immer Brigitte in den Sinn. Wie sie sich daran festgehalten hat, Vertrauen, der Herr macht's recht. Ich will ihm vertrauen, sein Wille ist gut.
Wir schlagen auf Römer 8, der Grund allen Trostes. Römer 8, Vers 31 bis 39. Römer 8, 31 bis 39. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der Messias Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Und denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Vorhin bei diesen Liedern dachte ich, wie arm sind wir geworden. Was ist die Krise der heutigen Christenheit? Wir sind wie besoffen von dem Gedanken, wir könnten die Welt gewinnen. Wir wollten uns die Christen in die Welt hinein, das Salz gehört in die Suppe. Und wir machen da jetzt in dieser modernen Gesellschaft Jesus groß. Eine Begeisterung der Leute, wir wollen Jesus groß machen und Gott herausstellen und vergessen gar nicht, dass wir die Mitte verloren haben, die Botschaft. Vor lauter Anpassung an die Welt, es gibt ja eine Flut von Bibelübersetzungen, ich weiß gar nicht, warum denn eigentlich, sie ist so verständlich, selbst die Lutherübersetzung in der revidierten Fassung. Das Evangelium ist für den Menschen, der unerleuchtet ist, verborgen. Aber wir dürfen das weitertragen. Sie werden ganz viele Menschen finden, denen Sie die herrliche Botschaft des Evangeliums verkünden dürfen. Was ich immer wieder bewundert habe, ganz ferne Leute sind plötzlich offen, wenn wir ihnen diesen herrlichen Trost sagen, Jesus ist da und liebt dich und sucht dich. Und der Geist Gottes bekennt sich dazu. Ich habe oft gehört in unseren Tagen, wir wollen die Leute nicht vertrösten. Von Kollegen gehört, wir wollen die Leute nicht vertrösten. Das Evangelium vertröstet ja. Ja, nicht vom Himmel reden, da vertrösten wir nur. Wissen Sie, dass Trösten das Allergrößte ist? Das kann man gar nicht. Das kann bloß der Geist Gottes. Und gerade in unserer Zeit, wo wir erleben, wo Menschen so getroffen sind von dem Schweren, das ihnen widerfährt, immer wenn ich da runter gucke auf den Hubschrauberlandeplatz vom Klinikum, wo diese schrecklichen Unfallopfer dann hineingefahren werden, wie viele da drin liegen, junge Leute, die nie mehr gehen können, weil sie querschnittsgelähmt sind. Wenn wir das erleben, die krebskranken Kinder in der Kinderklinik und was wir alles sehen, an Leid, furchtbarem Leid. Menschen, die verzweifelt, die vielen Ehen, einmal in Liebe sind sie aufeinander zugegangen und es wird Hass und Bitterkeit. Und es gibt nur einen Trost, dass der lebendige Gott sich zu dem verlorenen Sünder herunterbeugt und ihn retten will und ihnen seine Herrlichkeit, seinen Himmel aufschließt. dass wir dazu sagen, vertrösten, als ob das ein Wegdrängen der Realität wäre. Gott sei Lob und Dank hat unser Herr das getan, getröstet, weinende getröstet. Und er wird einmal als seine wichtigste Aufgabe sein, der himmlische Vater, dass er die Tränen aus unseren Augen abwischt in der Ewigkeit, die wir noch bis hin dort mittragen. Und der Paulus spricht vom Gott allen Trostes. Das ist eine Eigenschaft, die nur der lebendige Gott kann trösten. Sie sind doch auch so hilflos, wenn Sie Trauernde aufrichten sollen, das Beileid aussprechen, ein stiller Händedruck. Quatsch, nicht der stille Händedruck, sondern das Zeugnis, jetzt ist Jesus da und er will zu dir reden. Das müssen Sie immer allen sagen. Auch den Gottlosen, auch wenn Sie es nicht hören, sagen Sie es doch. Es ist eine Zeit, wo Jesus Sie sucht, auch in der Trauer. Und er hat einen Trost bereit. Und deshalb wird eine Frage gestellt in diesem Abschnitt. Was wollen wir nun hierzu sagen? Was willst du denn dazu sagen? Nicht das Leid ist die Frage, das ist ein Stück dieser Weltzeit. Das gehört zu dieser Strecke dieser Welt, in der wir leben, das Leid. Jesus hat teilgehabt am Leiden der Welt, gelitten unter Pontius Pilatus. Aber das Große ist, dass er einen ewigen Trost bringt. Und warum bringt er ihn? Durch den gekreuzigten Jesus. Durch das Kreuz. Und da ist eine ganz schlimme Verschiebung heute bei uns da. Dass wir meinen, er sei sehr fromm. Wir wollen bei Gott das ertrotzen, dass er uns Gesundheit schenkt und dass er Hilfe schenkt in der Insolvenz. Die Eitlinger Schwestern, die wissen ja auch nicht, wie es mit dem Michelsberg-Gelände weitergeht. Das ist eine Versuchung. Du musst es doch wissen und wissen nur, der Herr hat es in seiner Planung. Und woher weiß ich das? Weil er seinen eigenen Sohn für uns dahingegeben hat. Das ist das Zentrum meines Glaubens und des Wissens. Ich bin bei ihm absolut gebrochen. Er hat ihn hineingegeben in eine furchtbare Welt des Aufruhrs und der Feindschaft. Und hingegeben aus Liebe zu mir, damit ich nicht hin und her gebeutelt werde, damit ich nicht dem Zufall überlassen bin, damit nicht das geschieht, was die Menschen wollen, sondern damit er uns an sein Herz binden kann. Seine Liebe. Du bist bei mir geborgen und offen. Was willst du hier nun zu sagen? Du bist sein Kind und das musst du entdecken in allem Leid. Das ist der Schlüssel. Er hat mich so lieb wie ein Vater sein Kind. Das ist die Mitte des Glaubens. Gott wird dich tragen, wir singen es nachher, drum sei nicht verzagt. Er hat dich lieb wie ein Vater sein Kind. Ja, viel mehr als ein Vater. Es gibt in der ganzen Welt überhaupt keinen Vater, so wie er dich lieb hat. Ja, aber warum schickt er mir denn das Leid? Weil er das Leid überwindet und weil wir das Leid im Namen des Vaters überwinden dürfen, unter die Füße kriegen dürfen, so wie es viele vor uns getan haben, schon der David. Und ob ich schon durchs finstere Tal wandere, du bist doch da. So herrlich. Auch im Psalm 73, der dem allem zugrunde liegt, nicht Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Da geht es nicht um dieses irdische Glück, sondern dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmacht, auch in den schlimmsten irdischen Nöten, bist du die Erquickung ohnegleichen, was alles andere in den Schatten stellt, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Weißt du das? Hast du das angenommen, empfangen? Bist du getragen von dieser Liebe? Ich muss Ihnen gestehen, dass ich bei jedem Krankenbesuch, besonders bei den Schwerkranken, immer im Fragen war, kann das ein Kranker überhaupt noch verstehen? In den Schmerzen, in den schweren Leiden, im Pflegeheim, wenn die ganze Kraft fehlt. Und jedes Mal bin ich überwältigt, wie es dann die Kranken, oder wie diese Brigitte noch sagt, das ist das Einzige, was mich noch hält, das ist die große Freude meines Lebens. Es gibt keine andere Zuversicht. Und das wird uns abgestreift in dieser Welt, dieses, verstehen Sie, weltförmig sein, dieses, wo Gesundheit und Wohlergehen und gute finanzielle Ausstattung dazugehört. Übrigens, es gibt ja in der Welt nur einen ganz, ganz kleinen, verschwindend kleinen Teil, zu dem gehören wir Deutschen, die einen solchen Wohlstand, eine solche Sicherheit haben. Über 80% der Menschen werden nie satt und haben nie gesauberes Wasser und können nie ausreichend leben und haben eine Arztversorgung. Wir meinen immer, das sei uns zugesprochen. Aber das viel Größere ist, dass wir einmal im Himmel bei Jesus sein werden. Und da geht es nicht mehr um die äußeren Dinge, sondern da geht es um ihn und dass man das frühzeitig lernen darf, dass die Dinge dieser Welt keine ewige Befriedigung geben. Das haben wir erlebt und wir haben selber in den Krisenzeiten unseres Lebens erfahren, der seinen eigenen Sohn für uns dahin gegeben hat. Wie sollte er uns in ihm, in Jesus, nicht alles schenken? Nicht die Dinge an sich sind es, nicht das Geld und nicht die Gesundheit, die gibt es ja gar nicht. Wo gibt es denn eine völlige Gesundheit? Kaum ist die eine Baustelle in unserem Leben geschlossen, tut die nächste sich auf. Wo gibt es denn das? Sondern in Jesus kriegen wir die volle Befriedigung. Er macht satt. Ist mir gerade so groß gewesen, immer wieder bei den Liederdichtern. Keiner hat so herrliche Loblieder gesungen wie der Joachim Neander und ist 30 Jahre alt geworden. War arbeitslos, hat keine Theologenstelle als Pfarrer bekommen. Wurde gemobbt von seiner Schule, wo er da in Düsseldorf eine Anstellung fand, wegen seines Glaubens, weil er Bibelstunden gehalten hat. Eigentlich überall ein gescheiterter Mensch. Und dann singt er diese herrlichen Loblieder. 84 hat er gedichtet, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. In dem kurzen Leben, und ein anderer, der genauso ein kurzes Leben gehabt hat, Paul Fleming, 3 Jahre unterwegs war im 30-jährigen Krieg auf einem Kreuzzug, ein Kaufmannszug nach Isfahan. In Persien wollten sie Verbindung anknüpfen, da in wirtschaftlichen Nöten zu helfen. 2-mal Schiffsuntergang erlebt in den 3 Jahren, seine Braut verlassen im Baltikum. Das schöne Volkslied, ein getreues Herz zu wissen, hat er gedichtet. Und wie er zurückkam, war sie mit dem anderen verheiratet. So ist die Welt. Das mit dem getreuen Herz stimmt auch nicht. Aber das hat er gedichtet. In allen meinen Taten lasse ich den Höchsten raten, der alles kann und weiß. So sei nun Seele, seine und traue dem alleine, der dich geschaffen hat. Mit 30 Jahren an der Pest gestorben in Hamburg, er, der selber Arzt war. Und diese ganze große, schwierige Reise mit durchgestanden hat, ein Wunder Gottes, dass er es erlebt hat. Dieses einzige Reiselied, das wir in unserem Gesangbuch haben, aber so wichtig ist auch für unsere irdische Reise, die wir haben, das Wichtigste ist, dass ich in den Händen Gottes geborgen bin, der seinen Sohn für mich dahingegeben hat. Er schenkt mir alles. Er schenkt mir alles. Und es fehlt nichts mehr. Und Jesus hat seine Jünger gefragt, habt ihr nicht Mangel gehabt? Ja, sie wohnten nicht im Hilton Hotel und hatten oft kein Dach über dem Kopf. Und sie sagen, Herr, wir haben nie Mangel gehabt. Bei dir war die Fülle. Und du hast uns groß versorgt. Wie die Israeliten auf dem Wüstenzug. Unsere Füße sind nie wund geworden. Unsere Kleider, unsere Schuhe sind nicht zerrissen. Auf dieser Wanderschaft durch die Wüste, weil du, Herr, in deiner ganzen Güte bei uns da warst. Du willst alles schenken. Wir haben alles, alles in dir, Herr Jesus Christ. Und das ist das Wunderbarste, dass wir die Reichsten werden und die Glücklichsten. Und das wünsche ich Ihnen auch im Leben, dass Ihren Kindern das sagen können. Das hat Paul Fleming in seinem Leben gesagt mit seinen 30 Jahren. Ich habe satt gelebt. Sagen können, mein Leben war voll, es fehlt gar nichts mehr. Ich brauche nichts mehr. Der Herr hat mir alles gegeben und ich suche nichts mehr und ich begehre nichts mehr, als in ihm satt zu sein. Sollte er uns in ihm nicht alles schenken? Und dann heißt hier, wer kann uns denn noch beschuldigen? Das ist ja auch so notvoll, dass wir in Traurigkeit sind, wenn uns andere beschuldigen. Oft ist das in der Familie oder sind es die Kinder, die den Eltern schwere Vorwürfe machen. Oft sind es andere Menschen, die uns anklagen. In der Gemeinde ist es ganz häufig, dass Streit ist mit dem Beschuldigten. Sei doch still. Du brauchst dich doch vor Menschen nicht rechtfertigen, wenn dich Gott rechtfertigt. Das ist ja der Test, ob wir es begriffen haben. Thomas von Kempen, der große Erbauungsschriftsteller, sagt immer, wer sich vor den Menschen rechtfertigt, hat noch nie begriffen, dass Jesus uns rechtfertigt. Und wenn Gott dich rechtfertigt, dann sagst du, alles gut, Sünden sind vergeben, brauchst du dich vor Menschen nicht mehr verteidigen. Die dürfen doch deinen Ruf schädigen, was kann es denn noch schaden? Du bist gerechtfertigt. Wer will dich denn noch anklagen? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen, wenn Gott für dich spricht? Es hat mich damals so beeindruckt, gerade bei den Eidlinger Schwestern, wie dieser Michelsberg einst ihnen zugefallen ist, durch wunderbar. Und da ging durch die Presse eine Kampagne, weil das Land Baden-Württemberg wollte das auch kaufen. Die Schwester Bertha hat damals gesagt, die dürfen es doch kaufen, aber der Verkäufer wollte es nur den Eidlingern verkaufen. Ging eine wüste Kampagne durchs Land. über die frommen Betschwestern. Ich bin damals zur Schwester Bertha hingefahren und habe gesagt, sie müssen eine Pressekonferenz machen und jetzt Erklärungen rausgeben. Sie sagt, wir müssen gar nichts. Und nach einem Jahr war alles weg mit der üblen Anklage. Es hat gar keinen Wert, wenn man sich vor Menschen verteidigt. Auch da, wo üble Lügen verbreitet werden. Das hat Jesus auch auf sich genommen. Wenn der Herr einen verteidigt, brauchen wir uns nicht rechtfertigen vor den Menschen. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der dich gerecht macht. Macht Gott dich gerecht, dann darfst du ruhig sein, lass die anderen reden, was sie wollen. Es vergeht alles. Meine Frau sagt immer so nett, wenn irgendwelche Lügen wieder auftauchen, dann sagt sie immer, sei doch froh, wenn du weißt, es nicht war, brauchst du kein Wort dazu sagen, dann wird es ja in sich zusammenbrechen, wenn der Herr dein Leben in der Hand hat. Und das ist der Trost für uns in diesen Lagen. Wer will verdammen? Ja, das sind auch die dunklen Mächte. Die dunklen Mächte, die diese Welt beherrschen. Da wissen wir gar nicht, welche unheimlichen Teufelsmächte bei uns los sind. Die können ja Menschen mit sich reißen. Das ist so eine Gefahr und wir kennen das auch von unserem eigenen Herzen. Wer will uns denn verdammen in diesen Abgrund hinein? Christus ist hier, der gestorben, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der seine Kraft erwiesen hat in der Auferstehung des toten Leichnams von Jesus, in der großen Kraft. Er ist zur Rechten Gottes und vertritt uns, er ist unser Anwalt. Und darum sind wir getröstete Leute, ganz gleich, was da sein kann. Wir hatten gestern vom Leiden gesprochen und es ist auch gut, immer wieder dran zu denken, wie ein Paul Schneider im Dritten Reich gelitten hat. Das war ja furchtbar. Wenn der Ruf so total ruiniert war, bloß wegen seiner Treue zu Jesus im KZ Buchenwald und zu wissen, der Herr ist für mich und er streitet für mich. In den Spannungen unserer Gemeinden und Gemeinschaften. Leute, lasst das doch. Stell das dem Gott anheim, der da Recht richtet. So groß, der Herr richtet. Und er muss das in Ordnung bringen. Wir können das mit unseren menschlichen Verteidigungsreden gar nicht mehr machen. Und dann, wer will uns scheiden von der Liebe, von der Christusliebe? Trübsal ist furchtbar. Die Bedrängnis, die wir haben, die Angst und die Verfolgung. Wie ist das heute für diese Christen, die dort in den Händen dieser schlimmen Islamisten sind? Wissen Sie, was das ist? Die Frauen und Kinder umbringen oder noch viel schlimmer schänden. Man kann ja gar nicht dran denken, die entführten Mädchen in Nordnigeria, sie können nicht von der Liebe von Christus getrennt werden. Und wenn der Herr das sagt und uns zuspricht, dann heißt das ein Trost ohne Gleichen. Ein ewiger Trost, der bleibt. Und es wird keiner in der Ewigkeit sagen können, Herr, das hat nicht gestimmt, bei mir hat es nicht funktioniert. Sie werden alle sagen, es war wunderbar, wie du uns hindurchgeführt hast. Selbst die hingerichtet werden, werden sagen, es war ganz groß, wie wir deine Nähe und deine Stärkung erfahren haben. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr oder Schwert. Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Ja, das müssen wir unseren jungen Leuten wieder erzählen, wie die Hugenotten auf die Scheiterhaufen geführt wurden. Und was war denn passiert, als die Flammen angezündet wurden? Dann haben sie die Psalmen gesungen, in einer so herrlichen Weise, bis die Verfolger dazu übergegangen sind, die Zungen rauszuschneiden, bevor sie sie auf die Scheiterhaufen geführt haben. Weil das Zeugnis des Glaubens die siegende Kraft hat. Und immer was singen. Und diese herrlichen Psalmen, die sie gesungen haben. Wissen Sie, das ist so wunderbar. Heinrich Schütz hat uns ja sehr viele Lieder geschenkt, sehr viele Musikstücke, Motetten. Heinrich Schütz hat seine Magdalena geheiratet, hatte zwei Kinder und sie starb mit 24 Jahren. Ganz plötzlich hat es kommen sehen und er war 40-jährig. Er hat nie mehr geheiratet. War früher gar nicht denkbar. Aber Heinrich Schütz hat, nachdem die Frau gestorben war, die nächsten Monate nur noch die Psalmen Davids vertont. Weil ihm das der einzige Trost war. Das war eins schon das erste Brautgeschenk an seine Braut. Die ersten Psalmen Davids vertont. In der presbyterianischen Kirche, in der reformierten Kirche, war ja früher immer nur die Psalmen wurden gesungen. Auch in der Hugenottenkirche. Darum war das Singen so schön. Wir haben nur eine wenige in unseren Gesangbuchen. Matthias Jorissen hat sie uns dann wieder dargebracht oder Cornelius Becker. Diese Psalmen in deutscher Sprache gebracht. Aber das war so, mir so groß wie der Heinrich Schütz. Nur Denn Trost fand im Wort Gottes. Und das müssen Sie wissen. Und deshalb lassen Sie die anderen lästern, du willst vertrösten. Wenn ich es nur könnte, wenn ich es nur könnte, dass ich Trost bringen konnte und das Leid wegdrücken könnte, aber das Wort Gottes kann es, weil es diese Kraft des Heiligen Geistes hat. Das Wort wirkt, dringt durch, schafft etwas und wirkt Glaubensfreude und Vertrauen. Und das ist so groß, sogar, dass ganz viele Menschen erst durch Leid zum Glauben an Jesus kommen. Ich hatte in unserer Gemeinde zwei Väter, ganz schwer gelitten haben am Tod ihrer Töchter, zwischen 18 und 20 Jahren durch Verkehrsunfälle. Beide sind aus großer Gottesferne durch dieses schwere Erleben erst zum Herzen Jesu durchgestoßen. War ein ganzer Kampf. Und haben erst gemerkt, wie groß dieser Trost ist. Und wir denken oft zu gering. Das dringt doch nicht durch. Und gerade auch bei ganz fernen Menschen, wie ich jetzt wieder in unserer Ludwig-Hofer-Gemeinde war, traf ich als erstes ein Ehepaar. Wird mir ganz schwer, wenn ich sie sehe. Ihr einziger Sohn, sie waren Direktorenfamilie in einem großen Betrieb in Stuttgart, ihr einziger Sohn war am Heiligen Abend noch im Gottesdienst, am Silvestertag war er tot, ein Virus. In der Kinderklinik haben sie immer festgestellt, das war das einzige Kind. Ich trat ihnen gegenüber und konnte nichts reden. Und ich habe gemerkt, der Trost auch für sie ist das Evangelium, weil sie waren vorher noch nie richtig durchgedrungen. Und in dieser großen Not, wissen Sie, das ist schwer, wenn Eltern sagen, wenn das stimmt, was sie sagen mit der Ewigkeit, dann sind wir ja schuld, weil wir es dem Kind nicht gesagt haben. Das ist vielleicht die schwerste Not von Eltern. Aber es ist so gewesen, ich habe mich gefreut, dass Sie in der Gemeinde waren. Und das ist jetzt bald 20 Jahre her. Es ist der einzige Trost, den es in dieser Welt gibt. Was soll man denn sonst trösten können? Die Welt verdrängt und sagt, vergiss das, guck ein Fußballspiel an, trink ein paar Glas Alkohol, dann vergeht ihr es. Es gibt keinen anderen Trost in der Welt als der Trost des Evangeliums von Jesus, der gekreuzigte Jesus, der diese Welt überwunden hat und seinen Sieg hier gemacht hat am Kreuz für uns. In dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Ich bin gewiss. Und jetzt stoßen wir wieder auf diese große Not, dass zunehmend auch in Gemeinschaftskreisen gesagt wird, das kann man nicht fest wissen. Doch, man muss es wissen. Nun weiß und glaube ich es feste, ich rühme es auch ohne Scheu, dass Gott der Höchste und Beste mein Freund und Vater sei. Wenn ich es nicht weiß, ist es furchtbar. Ich muss es ganz fest, absolut wissen. Wie kann ich denn das wissen? Nur dadurch, dass das Wort Gottes mir in mein Herz schreibt, und das ist das schöne Wort in Epheser 1, dass es mir der Geist Gottes versiegelt. Der macht nochmal seinen Stempel drauf und sagt, es ist gültig. Selber kann man es gar nicht versiegeln. Und dass Leute sagen, ich bin ganz gewiss, das ist das Geschenk und das will Gott tun. Er will uns darin gewiss machen, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, auch die Hölle nicht, auch der Teufel nicht. Ach, was ist das oft bei gläubigen Leuten eine komische Sache, dass sie vom Teufel so reden, wie wenn der noch mehr könnte als Jesus. Der kann nicht mehr als Jesus. Wo du dein Herz an Jesus hängst, kann der Teufel nichts mehr und er wich von ihm eine Zeit lang, hieß in der Versuchungsgeschichte. Wo Jesus ist, weicht der Teufel. Und da kann dir nichts geschehen, als was er zulässt und was für mich nützlich und heilsam ist. Ich bin gewiss, die Älteren unter uns, zu denen ich mich zähle, sehen ja mit Sorge, was müssen wir noch durchleiden, welche Stationen kommen. Lass ihn doch machen. Sing fröhlich deine Lieder und sag, danke Herr Jesus, dass du das in deiner Regie hast. Und wir werden nur loben und nur danken können, denn er will nur schenken. Er will nur schenken. Und wir dürfen das erfahren und unser Dienst ist das, denen beizustehen, die hindurchgehen und sie daran erinnern, das gilt dir. Und das darfst du wissen. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Diese Liebe Gottes ist ausgeschüttet in unser Herz und das ist das Zentrum unseres Glaubens. Und wer diese Liebe erfahren hat, der muss zurücklieben. Denn das Größte des Glaubens sind nicht die Zeichen und Wunder. Das ist eine Irrlehre. Das ist nicht wahr. Nicht die Wunder sind das Größte, sondern das Größte ist die Liebe zu Jesus. Christus liebhaben ist besser als alles Wissen. Das ist ganz wunderbar. Herr, ich darf dich wieder lieben, so wie du mich geliebt hast. Und sie dürfen da sagen, Herr Jesus, du weißt, dass ich dich lieb habe. So auch die Frage an Petrus, hast du das ergriffen? Hast du mich lieb? Nichts soll mir werden lieber auf Erden, als du der liebste Jesus mein. Das ist unser ganzes Glauben und Wissen. Ich darf Ihnen freimütig sagen, ich verstehe viel nicht in meinem Glaubensleben. Ich verstehe nicht, wie lange die Ewigkeit dauert. Das kann ich mit meinem Kopf nicht begreifen. Ich habe die Dreieinigkeit auch noch nie verstanden. Das stimmt, aber ich kann es nicht in meinen Worten begreiflich machen. Ich verstehe auch nicht, warum ich im 19. Jahrhundert geboren bin und warum ich in Deutschland geboren bin. Ich kann viele Fragen nicht beantworten. Ich kann nur eins beantworten, er liebt mich und ich liebe ihn. Und mehr ist nimmer verlangt, das gibt die größte Geborgenheit, diesen Frieden. Und das ist so schön, auch wenn das in den Liedern kommt, ich will dich lieben, meine Stärke, ich will dich lieben, meine Zieren. In vielen, vielen Liedern, auch in den Paul-Gerhardt-Liedern, diese Liebe ist die Krönung des Glaubens in einer innigen, großen Liebe. Und in der Ewigkeit wird das das Größte sein, dass wir ihn sehen dürfen in seiner Schöne. Jesus liebhaben und bei ihm sein. Und dann sind wir die gesegneten Leute. Und auf einmal kriegen wir ein Herz für die um uns her und sagen, die sind ja noch viel schwieriger dran als wir. Vielleicht sogar im Pflegeheim. Wo vorher immer dachten, warum fügt Gott mir so viel zu? Was hat Gott mir alles an Vorrechten geschenkt? War letzte Woche wieder in Heimsheim, in der Justizvollzugsanstalt, im Bibelkreis. Was hat Gott mir geschenkt? Dass er mir eine ganz andere Familie gegeben hat, eine ganz andere Erziehung, Freunde, die mich nicht in den Dreck gezogen haben. Wir leben doch von den Vorrechten unseres Herrn. Fang doch mal an mit Danken und mit Loben. Und da, wo er dir noch Schwierigkeiten in den Weg stellt, warum denn? Damit du ihn über alles lieb hast. Und dass dein Glaube nicht ein Zweckbündnis ist, damit es gut geht und du immer sorgenlos lebst, sondern damit du Jesus lieb hast, den Geber alles Guten und damit er dein Herz erfülle. Das ist so schön, der Trost, der Gott allen Trostes. Und das hängt in ihm. Und wo du alles von ihm haben kannst, wo dich niemand mehr beschuldigen kann. Ja, das ist so groß. Bei einem dieser verfolgten Christen, wo der verhörende Offizier sagt, wir werden dich ins Straflager bringen und wir werden dich fertig machen. Da sagt er, ich habe keine Angst, Jesus geht mit mir. Wir werden dein Haus beschlagnahmen. Sagt er, mein Besitz ist im Himmel, den könnt ihr mir nicht nehmen. Wenn er dann sagt, dann werden wir dich im Gefängnis schmoren lassen. Dann wird Jesus auch durch die eisernen Riegel hindurchgehen, sagt er, ihr könnt mir nichts mehr tun. Das ist das Große bei den Märtyrern, dass sie uns vorleben, dass keine Macht der Welt ihnen mehr schaden kann. Dass sie sagen, darum können wir von Jesus nicht lassen. Das ist das Größte, was er uns gibt. Wir wollen noch beten. Herr, wir danken dir, dass du diesen ewigen Trost uns schenkst. Und dass wir den einüben dürfen, auch über diesen Liedern, die so viele Erfahrungen machten, auch in schwerem Leid. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr, dass du in unseren Prüfungen, die wir durchleiden, umso mehr das einüben dürfen, dass du uns alles schenken willst. Danke, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, dass du uns erkauft hast von allen anderen Mächten, dass wir allein dir gehören, im Leben und im Sterben. Amen.